Ja, Thorsten, ich habe dich unterbrochen. Sorry.
Ach so, nee, alles gut. Ich rede ja immer tendenziell viel zu viel. Ich meine nur, dass das, wir tragen das ja mit dem IFB, dieses Institutsding ja eigentlich auch als Bauchbinde vor uns her. Und es ist wirklich paradox, weil wir sind wirklich far off, auch nur annähernd organisiert zu sein. Das ist eigentlich meistens chaotisch und zufällig. Aber wenn es darum geht, Kontakt zu knüpfen, es ist erstaunlich, was die Leute sich da immer wieder drunter vorstellen, was das denn sein könnte. Als würden wir Gelder kriegen, als hätten wir eine Sekretärin oder einen Sekretär da sitzen, als gäbe es einen Abteilungsleiter für so irgendwas. Und ja, ich glaube, dieser Widerspruch, mit dem haben wahrscheinlich alle irgendwie zu kämpfen. Und da finde ich eben auch interessant, um nochmal an das von Sebastian anzuknüpfen, so diese Position von sozusagen Juliane Redentisch oder auch Helmut Traxler und all diese Leute, Hans-Christian Dani, ich meine, das sind ja alles die Leute, die man irgendwann mal gelesen hat, so im Studium. Und so die Frage nach künstlerischer Forschung und all das, was da irgendwie mit aufploppt, Affirmation der Kritik, Kritik der Affirmation, bla bla, blub blub, das sind ja alles Sachen, die wir schon so drin haben, dass man eigentlich bei jedem Schritt ja immer überlegen muss, ist das noch glaubwürdig? Glaube ich noch an das Konzept von Glaubwürdigkeit? Bin ich zu postmodern? Habe ich noch irgendwelche Relevanz? Bin ich systemrelevant? Bin ich noch aktivistisch? Und da läuft man ja zwischen riesen Scheren irgendwie hin und her. Und mich überrascht da immer wieder, also weil Europa ja auch so ein Thema irgendwie war, wie eng dann doch die Zirkel sind. Also wenn Nora Sternfeld über solche Sachen spricht oder diese Transversalleute in Wien, wo es jetzt zur HKM da mit Isabel Lorey dann auch jetzt den neuen Link gibt, die sprechen da ganz anders drüber, weil das in der Schweiz oder in Österreich schon wieder anders funktioniert. Und ich glaube, dass das echt eine große Schwierigkeit ist, gerade so künstlerische Forschung, die auf der einen Seite ist mir das sehr sympathisch, weil ein Großteil der Praxis, würde ich sagen, ja genauso funktioniert. Und in einer gewissen Weise ist es ja auch eine Kritik gegen diese ja, Kunstakademienstrukturen, die tun haben will mit der Bildhauerklasse. Und es quasi darum geht, welche ökonomischen Netzwerke angezapft werden. Gleichzeitig kann ich aber auch die Kritik gut verstehen, die ja, Juliane Redentisch oder Christoph Menke ist ja dann ja vielleicht von der traditionelleren Seite jemand, der das häufig kritisiert, dass das eben auch ein Verkaufsargument ist und dass man eben auch aufpassen sollte, dass in dieser ohnehin immer prekärer werdenden Hochschulöffentlichkeit jetzt künstlerische Forschung nicht zu einem Label wird, was man erfüllen muss, um überhaupt noch Gelder zu bekommen. Und ich glaube, da ist beides irgendwie drin. Auf der einen Seite sollte man nicht an dem alten Klassensystem festhalten und umgekehrt aber auch diese Veränderungen auch mal thematisieren, weil tatsächlich diese künstlerische Autonomie, die immer hochgehalten wird, Kunst ist jenseits von ökonomischen Zwängen, das ist ja auch eine unglaubliche Sozialromantik, die ja auch so nicht mehr trägt.
Ja, das Problem ist, glaube ich, das, was ja auch bei Juliane Riebentisch jetzt in diesem Text kommt, mit Artistic Research, dass es vor allem eigentlich eine Form ist von die Kunst ins Recht setzen. Also Artistic Research ist ja auch für, glaube ich, also ich würde das gar nicht so als Vorwurf sehen, sondern schon als legitime, also als legitimes Problem. Das ist auch so ein bisschen so eine Art, mit seinen Eltern am Küchentisch zu sitzen und denen zu erklären, warum man das eigentlich macht und warum man eigentlich den mentalen und finanziellen Support von der Gesellschaft hinter einem braucht. Da ist Artistic Research wahrscheinlich wesentlich einfacher zu erklären als irgendeine, ich sag mal, skulpturale Praxis oder so. Also ich habe das in Tokio erlebt, da waren wir jetzt für ein Semester in so einem Doktoranden-Master-Masterstudiengang unterwegs und sind 30 Leute, die alle ihren Doktor in Kunst machen an der Universität in Tokio. Und die müssen alle dann, also ich formuliere das mal zugespitzt, nach Taiwan gehen, in irgendein Dorf, wo Dorfbewohner leben, die von einem Naturfreizeitpark verdrängt werden und deren Geschichte erzählen, und dann schreiben sie darüber quasi ihre Doktorarbeit. Das ist jetzt so ein Beispiel, dem ich relativ häufig begegnet bin, dass dann Künstlerinnen oder Künstler ein Forschungsthema haben, was sehr explizit im Grunde genommen die künstlerische Arbeit als Mittel der zum Beispiel einer ethnologischen Forschung ins Recht setzt oder instrumentalisiert. Damit man im Grunde genommen, damit man seinem Forschungskonzept gerecht wird, das man vorher einreichen muss, um überhaupt für diesen Studiengang angenommen zu werden. Und da entsteht irgendwie was, also ich glaube, da entstehen total spannende Positionen teilweise. Also ich gucke mir diese Ausstellung wesentlich lieber dann an, weil sie gut recherchiert sind, gut aufbereitet, als eine Kunstausstellung, die dann in der Akademie ist. Aber es gibt dann ab dem Punkt gibt es einfach so eine ganz klare Mittel-Zweck-Relation und so eine ganz klare Form, ich mache Kunst, weil, und es ist wichtig, Kunst zu machen, weil, und dieses weil, da kommt meistens hinterher irgendwas, was jeder nachvollziehen kann, der nicht unmittelbar aus dem Kunstbusiness kommt. Aus diesem Künstlerumfeld. Also diese Sinnfreiheit oder Zweckfreiheit von Kunst, die Reventisch ja auch in einem Interview so ein bisschen, auf die sie so insistiert, die kommt einem eigentlich nur dann unter diesem Vorzeichen unter, dass sie aber doch irgendwie was nützt. Also, oder dass es eine Gesellschaft ist, die nach bestimmten künstlerischen Positionen verlangt, die dann geliefert werden. Also ich mache das ja auch. Wir machen ja auch Artistic Research. Oder gehen davon aus und machen dann künstlerische Positionen. Aber ich finde, das ist so ein, da kommt man schon sehr einer gewissen Verwertungslogik schon sehr weit entgegen, ohne es vielleicht zu wollen oder ohne dass es vielleicht sein müsste. Auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Produktionsbedingungen nicht mehr, unter denen Kunst entsteht, die keinerlei Verwertungslogik unterliegt. Also wenn man jetzt in Köln wohnt und 700 Euro für eine Künstlerwohnung im Monat zahlt und vielleicht drei prekäre Jobs hat, dann kann man nicht einfach Kunst machen, wie man sie in den 80er Jahren in London hätte machen können.
Ja, ich meine, aber ich denke, das Große oder das, was ich auch bei Künstlerschaft oder bei Artistic Research, ich glaube, der englische Begriff ist schon noch gut, wenn man den da verwendet, weil das Problem ist, dass der, oder das Problem, was ich sehe, ist, dass er in so starke Formatierungen eingebunden ist. Nämlich, was du auch schon meinst mit dieser, wenn man diese Projektlogik, dass man schon mal definiert, an was man forscht, dass man das dann erfüllt, was man gemacht hat, und dass man das expliziert. Das ist ja auch so eine ganz starke Forderung daran, dass man das erklären muss. Und verteidigen muss ja dann auch tatsächlich, wenn man so ein PhD macht. Und dann kommt eben diese ganze, dann kommt dieses Kippen zu sowas wie Wissen, Wissensproduktion, dass man etwas produziert, was irgendwie dann auch was aussagt, was Wahres ist, was man aber auch natürlich, das ist ja in so einen Container gepackt, was man dann auch, mit dem man so hausieren gehen kann, was man verkaufen kann. Das finde ich einmal so ein bisschen das Problematische, weil das eben von diesem, was eigentlich Künstler immer schon gemacht haben, nämlich einfach sich Zeug rauszuziehen aus allen Disziplinen, aus allen Sachen und eben einfach so frei offen zu forschen. Wenn man weggeht von so einem, wobei das ja in der wissenschaftlichen Forschung auch nicht so ist, dass man nach was man sucht eigentlich. Das passiert ja irgendwie im Kontakt und in der Auseinandersetzung mit dem Material und dem Ganzen, was man so durch seinen Körper erlebt. Und das ist eben so ein Ding. Und das andere, was ja auch wirklich tatsächlich passiert ist, was auch schon anklang, dass wenn Leute dann PhD haben, dann erfüllen sie Kriterien, um in bestimmte Anträge reinzukommen, in die andere nicht rein. Und da bildet sich tatsächlich so eine komische Klassenlogik oder so. Und wenn du das Geld nicht hast, ein PhD zu machen, und die Zeit nicht hast, dann hast du auch viel weniger Zugangsmöglichkeiten. Und das, klar, das sind eben Sachen, mit denen man so umgehen muss. Und das führt vielleicht auch ein bisschen zurück zu diesen Off-Räumen oder diesen Projekträumen, weil wir stecken ja alle in diesen Zwängen von den 700-Euro Wohnungen oder mehr drin, weil das einfach überall immer krasser so ist. Ich bin auch von München nach Hannover gegangen, weil ich gedacht habe, hier geht das ja noch, aber es ist so irre geworden, auch hier. Aber das Wichtige, glaube ich, ist, dass man um diese Zwänge und diese Strukturen einfach weiß und dann da, also so gut man das kann man natürlich auch nie, und dann versucht eben bestimmte Sachen nicht zu machen oder anders zu machen eben. Und da finde ich eben so Sachen genau wie dieses Erklären, finde ich ziemlich, ziemlich problematisch, diese Projektlogik. Auch diese Autorschaftslogik ist natürlich so ein Ding, was immer wieder kommt. Und da gibt's so einen Haufen von Sachen, die das irgendwie, mit denen man so spielen oder umgehen muss.
Kann man Projektlogik ein bisschen genauer definieren? Weil da habe ich so ein paar Fragezeichen gehabt.
Ja, da ist eben dieser Lob der Gewohnheit-Texte super. Die Projektlogik ist das Projizieren, im Projekt liegt das Projizieren, dass man in die Zukunft etwas wirft.
Okay,
ja. Daraus wirft man schon das, was jetzt in den nächsten, wenn du dir ein PhD gibst, 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahren passiert. Und du arbeitest es nur noch ab und läufst dem hinterher, und dann schreibt er tatsächlich so ganz gut. Und danach springt man in die Luft, aber landet auf dem Boden, als wäre nichts geschehen.
Mhm. Okay, also es geht um so eine Teleologie und es geht um so eine sagen wir mal, Subsumptionsproblematik, dass man eine künstlerische Forschung zum Beispiel oder was auch immer für eine Forschung eigentlich etwas unterordnet, was schon vorher feststeht. Es geht jetzt nicht um die, zum Beispiel, Projekt hätte ich jetzt mit zeitlich beschränkt. Oder man geht Allianzen ein für eine bestimmte Zeit oder sowas.
Das ist vielleicht so eine Produktion, Produktivismus, wie sagt man, Produzentenlogik. Dass man da, klar, das wäre nochmal so das Ding davor, aber der Produzent oder der Autor ist ja in den Produzenten wieder zurückgeholt worden. Indem er dann ja doch zwar irgendwie zusammen kollagiert und mit allen möglichen Zusammenarbeit und Informationen verarbeitet, aber es kapitalisiert sich ja dann doch wieder auf sich selbst. Und Projektlogik vor allen Dingen, die bezieht sich eben ganz stark auf so ein Ziel und auch auf so eine Verschließung von Zukunft und von Offenheit und im Endeffekt auf so eine Entkontextualisierung, Vertrennung von allem, was passiert, wenn man will, so ganz platt Entfremdung.
Was mir ein bisschen zu kurz kommt oft in diesen Debatten, also das ist jetzt der Blick aus der Kunst heraus, aus der Illusion von Autonomie auf Artistic Research. Also ich will euch beiden jetzt nicht Unrecht tun, ich verknapp das mal ein bisschen. Aber das wiederum müsste man ja auch in einem gesellschaftlichen Zusammenhang sehen. Und da würde ich sagen, kann man es auch ökonomisch einfach mit Drittmittelfinanzierung benennen. Also ja. Forschung an naturwissenschaftliche Forschung findet an Universitäten, ist meistens dann erfolgreich, wenn sie irgendwelche industriellen Interessen auch bedient. Medizinische Forschung ist dann besonders erfolgreich, wenn sie mit der Pharmaindustrie irgendwie verbunden ist. Das wird uns besonders in der jetzigen Situation besonders schmerzhaft bewusst. Und insofern glaube ich, dass diese Diskussionen, die jetzt im Kunstfeld geführt werden über Artistic Research, eigentlich auch Diskussionen sind, die in einer gewissen Weise diese Illusion von künstlerischer Autonomie ja auch problematisieren oder das noch viel mehr problematisieren sollten, weil das ist etwas, was im akademischen Feld ja auch schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, dass man Drittmittel einwerben muss, dass man Exposé schreiben muss und eigentlich diese naturwissenschaftliche Erwartungstreue immer vorausgesetzt wird. Dass das im Labor da auch nicht so funktioniert, spielt ja bei Finanzierung gar keine Rolle. Man kann jahrzehntelang an einer physikalischen Hochleistung arbeiten, wenn am Ende nicht rauskommt, was man am Anfang reingeschrieben hat, ist man da auch raus. Und insofern glaube ich, dass man in diesen Diskussionen noch sehr viel mehr einbringen sollte, dass das nicht ein exklusives Problem von Kunst ist und dass diese Illusion von künstlerischer Autonomie an der Stelle nicht mehr funktioniert. Deswegen ist meines Erachtens nicht der Gedanke von Artistic Research, der natürlich auch von ganz unterschiedlichen Akteurinnen ganz unterschiedlich praktiziert wird. Es gibt Antragskünstlerinnen, die dann 10 Jahre lang schreiben, Partizipation, und dann schreiben sie rein Public Interest und dann schreiben sie rein Transgender-Identität und haben aber von allen drei Begriffen keine Ahnung. Und es gibt aber Leute, die sich wirklich intensiv mit diesen drei Themenfeldern auseinandersetzen. Und die machen das auch dann noch, wenn die Antragslyrik woanders hingegangen ist. Deswegen glaube ich, dass das gerade in der deutschen Diskussion, also deswegen finde ich auch den Hinweis von Sebastian, dass man den englischen Begriff verwenden sollte, das greift viel zu kurz, weil man eigentlich immer noch denkt, ja, in Düsseldorf, in Berlin, in Frankfurt, da gibt es ja diese Klassen, da kommt dann der geniale Künstlerprof rein und die dürfen machen, was sie wollen. Nein, so ist es ja auch nicht. Es gibt Klassen, in denen wirklich dann man einfach rumbastelt und baut und ausprobiert und Gemeinschaftsklassenprojekte macht. Und es gibt Klassen, wo vom ersten Tag klar ist, wer die Stipendien kriegt und wer nicht. Und wo es ein Geschaffe und ein Gerenne gibt. Und genauso auch in den akademisch-theoretischen Disziplinen. Es gibt Orte, wo die Studis so vor sich hin studieren und keinen Plan haben, was sie eigentlich wollen. Besonders diese Nullerjahre-Generation, zu der ich auch gehöre, die dann inter- und transdisziplinär studiert haben und schon Probleme kriegen, zu erklären, was denn eigentlich die letzten 10 Jahre gelaufen ist, weil man noch nicht mal den Studiengang benennen kann. Und es gibt Leute, die ganz klar wissen, okay, jetzt muss ich den und den Studiengang machen und dann komme ich da und da raus. Deswegen, auch wenn wir uns ständig irgendwie auf Walter Benjamin, kritische Theorie und das Ganze, das Problem ist, glaube ich wirklich, mein Neoliberalismus, auch ein großes schwieriges Wort mit einer großen Blase, die dahinter steckt und keiner mehr weiß, was es ist. Aber eigentlich kommt da jetzt wirklich im Kunstfeld eine Diskussion an, die eigentlich schon viel, viel länger hätte geführt werden müssen. Und wo sich auch nochmal die Illusion von vielleicht der 90er Jahre auch Kunst als Dienstleistung oder auch diese ganze Relational Aesthetics Geschichten, wo man dann meinte, Rikrit Tiravanija, das Suppekochen wäre schon genug. Ich meine, in dieser Tradition stehen wir auch alle und im Prinzip machen wir auch nichts anderes als Suppe kochen und uns wohlfühlen, wenn da mal jemand reinstolpert von der SPD oder vom Gemeinderat um die Ecke. Das sind Dinge, die wir nicht als, wo man, glaube ich, sich nicht mehr positionieren kann, sondern die man als Konfliktlinien innerhalb der eigenen Praxis irgendwie aushalten sollte. Aber ich werde jetzt schon wieder sehr theologisch.
Na gut, aber dann denke ich schon auch, aber ich denke, wenn man natürlich, dann ist gleich die Frage so, steckt man dann, kann man dann sagen, man steckt so weit im Kunstfeld überhaupt noch drin, dass, also nee, man, also ich würde schon sagen, diese Diskussionen sind aber für das, wenn man in diesem Kunstfeld aktiv ist, schon wichtig und diese Logiken, denen man sich da untergeordnet wird oder nicht. Aber die Frage, die dann da dran hängt, ist vielleicht dann aber auch wieder so eine ewige, reicht denn dann das Kunstfeld oder ist es das Kunstfeld oder also gibt es das überhaupt noch? Ich habe neulich so einen ganz guten Text gelesen, da hieß es, das Kunstfeld ist ein zerballertes Archipelago von konfliktuierenden Ideologien und Kräftevektoren. Aber irgendwo hängt man ja eben, ich denke schon, man hängt schon da drin und man hängt eben auch in diesen Zwängen drin, auch wenn die Diskussionen darüber noch nicht so weit sind, aber dann muss man sie führen. Aber die andere Frage wäre dann, kommt man da irgendwie raus? Was ja, oder, ne, oder müsste man das machen oder wie macht man das? Und das sind ja auch Diskussionen, die es seit 100 Jahren gibt.
Ich für mich, ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht seht ihr das ganz anders. Ich glaube, dass das ist ja eine Frage von Kritik auch schon. Also seit der Aufklärung gibt es immer wieder diese Frage von immanenter Kritik oder Exit-Strategie. Afrofuturismus, ist das jetzt eine Illusion, weil eben Sun Ra nicht auf die Sonne fliegen kann? Oder ist nicht eigentlich der interessantere Teil, dass das eben hilft, um die Scheiße, die jetzt passiert, auszuhalten und Community zu bilden und nicht dermaßen regiert zu werden. Und insofern, das spiegelt sich ja auch in unseren Gesprächen über Ende Europa, Europa muss sterben, gibt es denn Offraum noch, Ende der Provinz. Wir sind irgendwie immer schon in beidem drin. Und letzten Endes geht es ja sehr stark auch um Aufmerksamkeitsökonomien. Und da ist gerade das Kunstfeld oder das, was irgendwie seit der Moderne mit Kunst verbunden wird, als so eine in Service of the Mind, genremäßig, das ist einfach ein symbolischer Kampfplatz, wo sehr viele Dinge ausgetragen werden, die sonst natürlich auch überall stattfinden. Und deswegen finde ich eigentlich alles gut, was genau diese Konflikte dann auch in die Kunst hineinträgt und diese Schrebergarten-Mentalität. Also wenn ich Hanno Rauterberg irgendwie lese, irgendwie, der sich dann für die Kunstfreiheit einsetzt, da kriege ich echt das Kotzen. Also darum kann es nicht gehen. Das kann nicht der Autonomiebegriff sein, dass wir alle irgendwie weiterbasteln und unsere Bildchen malen und damit quasi einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt sehen. Autonomie ist kein Selbstzweck, sondern Autonomie sollte, wenn man überhaupt das Wort verwendet, darin bestehen, sich nicht die Freiheit von, sondern die Freiheit für irgendwas zu haben und ja, sich nicht einspannen zu lassen. Aber wer auf Autonomie pocht heutzutage, wie einige das dann doch tun, tut das ja oft auch in einem restaurativen Sinne. Und wir stecken da irgendwo zwischendrin. Also ich bin zwischen den Positionen da ein bisschen aufgerieben, muss ich sagen. Und natürlich sind beide Extrempositionen. Die Auflösung von Kunst und Lebenspraxis ist irgendwie Scharlatanerie. Aber das Gegenteil ist natürlich auch nicht machbar oder wünschenswert aus meinen Augen.
Das war jetzt das Wort zum Sonntag, Thorsten.
Meine Güte, Vater Braun. Das tut mir leid. Das ist aber so ein durchgängiges...
Kannst du mitschreiben?
Nein, das ist so ein IFB-Problem tatsächlich. Das hatte ich ja gestern auch schon irgendwie angedeutet. Ich meine, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das eine unglaublich libidinöse Geschichte auch ist. Ich meine, warum machen wir das? Wir machen das, glaube ich, viele Dinge, die man tut, macht man ja doch irgendwie aus so einem narzisstischen... Impuls raus auch. Man möchte mit Leuten spielen, man möchte mit Leuten in Kontakt kommen, man möchte gesehen werden, man möchte nicht unsichtbar sein und dann produziert man Dinge fürs Archiv und dann spricht man mit Leuten, die sagen, du bist doof und mit denen, von denen fühlt man sich dann besonders herausgefordert. Also die psychologischen Aspekte dabei sollte man auch nicht unter den Teppich fallen lassen und da ist natürlich umso schwierig, ich glaube, das ist noch die viel schwierigere Seite als die der Kritik auf der Ebene der Rationalität, wie man quasi eine kritische Ebene reinbringt in so diesem Körperwissen, in diesem situativen, situierten Wissen. Wie kann man quasi kritisch sein, ohne zu viel zu labern, ohne quasi mit dem, was man selber gerade sagt, die Redezeit der anderen einzuschränken, weil eigentlich will man ja auch hören, was die sagen. Und das ist, glaube ich, ein großer Konflikt. Man darf sich aber irgendwie auch nicht selber zu sehr irgendwie dann quasi reglementieren und ich glaube, da geht das, sind wir mittlerweile auf einer Ebene von Institutionskritik oder Auseinandersetzung mit Produktionsbedingungen, mit Rezeptionsbedingungen, die eigentlich schon längst zu einer psychologischen Kategorie geworden sind, die eigentlich dann die Frage nach Subjekt und Gesellschaft auf der oder in der Sphäre des Kunstfeldes zu einer sehr sehr eigenartigen Gemengelage machen, wo Energien aufeinandertreffen, die dann sehr viel auch irrational machen. Oh Gott, ihr dürft das nicht verwenden, das ist ja schrecklich.
Es gibt ja auch jetzt die Auflösung der Institutionen in das Reden über Kunst oder über Kunstinstitutionen. Zum Beispiel habe ich letztens mit Freude und Erschrecken zugleich festgestellt, dass der die Temporary Gallery, die hat ja jetzt eine neue Betreiberin, Regina Barunke macht das nicht mehr, die es eigentlich immer sehr schön gemacht hat. Und da gibt es jetzt eine Texte zur Kunst Lesegruppe. Da wird jeden Monat, glaube ich, ein Text vorgestellt aus Texte zur Kunst. Den lesen Leute, wie bei den anonymen Alkoholikern. Gibt es dann so Kaffeekannen, wo man oben so drauf drückt und sich Kaffee holen kann. Und dann sitzt man in einem Stuhlkreis und liest Texte aus Texte zur Kunst und bespricht die dann. Ich weiß nicht, ob das... Also das ist ja im Grunde genommen klauen die uns dann ja die Idee, dass man eigentlich nur fast nur Diskurs macht in so einem Institutionsrahmen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich würde das jetzt einfach mal in den Raum werfen. Aber mich hat es schon sehr überrascht, dass man so weit rausgeht aus diesem klassischen Ausstellungskontext, dass man sich als Institution jetzt schon so weit als sag mal, wie soll man das sagen, Diskursorgan sieht. Also weiß nicht, ob das IFB jetzt eine Lesegruppe, Marx-Lesegruppe irgendwie mal aufmachen würde oder sowas, kann ich mir das nicht so nicht vorstellen. Weiß auch nicht, ob es unbedingt Texte zur Kunst sein muss. Man könnte ja auch dann Partei lesen zum Beispiel. Also warum muss es Texte zur Kunst sein?
Texte zur Kunst lesen auch.
Ja, aber dann dann kommt es einem, aber über Texte zur Kunst kommt es dann einem als Sekundärquelle unter. Dann muss man es primär lesen und dann gucken, was passiert oder so. Das wäre vielleicht ja, spannender.
Philipp, da muss ich dich jetzt wirklich mal rügen. Das ist so der Spielsachendiskurs. Ich meine, wer darf mit Partei spielen? Dürfen Texte zur Kunst, darf Temporary Gallery, darfst du mit Partei spielen? Oder Stefan Rittlinger in seinem kommunistische Kunstding oder die Konkret? Ich meine, das ist ja eigentlich ein alter Hut. Also damit dürfte man sich ja nicht mehr auseinandersetzen, weil du hast ja eigentlich auch noch die Spielsachen von deinen älteren Brüdern geklaut. Und die Sachen von deiner Schwester, die sind ja auch unfassbar interessant. Also ich glaube, da ist man wieder in dieser Autorenfalle drin. Mhm. Das funktioniert nicht mehr.
Ja, es geht, also mir geht es eigentlich eher so um diese Rezeptionsrezeption, dass man sich quasi in einem Kunstverein hinsetzt und man liest Texte über Kunstvereine oder über Kunstdiskurs. Also dass das im Grunde genommen, dass das Sprechen über Texte eigentlich dann, also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, vielleicht ist es auch gut, einfach nur, dass man jetzt erstmal guckt, worüber wollen wir überhaupt sprechen.
Ich würde sagen, es ist auch die Frage, was sie sonst noch machen einfach. Und so als Angebot, dass man das macht, finde ich das eigentlich schon gut, weil gibt ja sonst, also wo gibt es Lesegruppen, die, also gibt es hier auch, aber es gibt ja nur diese ganzen Lesegruppen aus Uni-Kontexten oder so, aber einfach so eine Lesegruppe mit Leuten, die so zusammengewürfelt sind, das finde ich eigentlich sehr witzig. Also es ist echt die Frage, auch was man aus Texte zur Kunst anliest, ne? Kann man ja auch was finden.
Und wie zusammengewürfelt die Leute sind.
Ja. Man, an sich finde ich schade, dass man dann halt nur Texte zur Kunst liest, weil man dem damit dann auch so, die haben ja schon viel Macht und man lässt die denen irgendwie so. Andererseits weiß man natürlich auch nicht, was die dann da machen. Ne? Vielleicht läuft jede Diskussion dann darauf hinaus, zu sagen, dass Texte zur Kunst nicht diese Berechtigung haben sollte oder sowas. Also schwer zu sagen. Das wissen die ja vielleicht dann auch selber nicht, was dabei rauskommt. Also vielleicht macht es auch Sinn, so konzentriert sich ein Ding zu suchen und zu gucken, was passiert. Und aber an sich, wenn ich es höre, denke ich auch erstmal, wieso jetzt die Sache, die eh schon sehr viel Sichtbarkeit und so Relevanz behauptet.
Und das sind jetzt schon ganz schön.
Das Lied vom Tod.
Ich glaube, das sind so Sachen, die man auch ernst nehmen sollte. Gerade diese kleinen Unterbrechungen, diese Störgeräusche, also gerade bei Corona jetzt, wenn wir über Produktionsbedingungen sprechen und all diesen Quatsch, das ist doch eigentlich das, was wirklich interessant ist. Weswegen ich auch ja meinte, dass das IFB eigentlich nur auf einer kleinen Ebene das ist, was wir produzieren, sondern eigentlich viel mehr diese unsichtbaren Sachen auch.
Interessant ist ja, dass wenn man die beiden vergleichen wollte, was man eigentlich nicht kann, also dieses, was ihr macht, das Ruine-Haku und das IFB, dass wir unter vollkommen anderen materiellen Bedingungen arbeiten. Also Printmedien spielen bei uns überhaupt keine Rolle. Also jetzt auf dieser Ebene, einen Raum gibt es bei uns nicht. Das ist was ihr doch schon relativ exzessiv genutzt habt. Also der erste Raum, den habe ich ja nicht kennengelernt, von dem du erzählt hast, in dieser brutalistischen, ist es eine brutalistische Architektur in Hannover gewesen, war eigentlich schon so ein Aufhänger, um Inhalte zu produzieren.
Nee, das war eher so ein Hintergrund, würde ich sagen. Das ist das E-Mail-Zentrum. Wird gehandelt als Europas größtes zusammenhängendes Betonfundament. Und das ist ein Ding, was gemacht worden ist. 75 oder 74 ist fertiggestellt worden und neunmal größer geworden als ursprünglich geplant, weil es sich sonst nicht gerechnet hätte. Und ich glaube, bin ich nicht so gut mit dran, aber irgendwie 2008 oder so wollten sie es dann so große, die kommerziellen Flächen alle kernsanieren und haben die entkernt und dann ist der damalige Besitzer pleite gegangen. Und dann war das, seitdem stehen da 100.000 Quadratmeter leer. Und das Sockelgeschoss vergammelt und es wohnen aber noch 2.000 Leute in den oberen oder einfach in den Türmen drumherum. Und da lässt sich eben sowohl, finde ich, so eine materielle Ruinierung einfach ablesen, weil das ist einfach vergammelt wirklich. Dann ist es so eine, ist es eben in diesem Finanzcrash, diesen Platte gegangen, einfach wegen der Finanzkatastrophe 2008 und auch abgehauen mit dem Geld, was sie auch noch hätten zahlen müssen an die Leute, die da gearbeitet haben. Und seitdem ist es Spekulationsobjekt geworden, jetzt gerade Anfang 2020, ich weiß nicht, ich glaube Anfang letzten Jahres ist es verkauft worden, nachdem die jahrelang gesagt haben, sie machen was. Und es war auch nicht, im Zuge dieses Verkaufs haben dann auch Leute rausgefunden, wer es ist. Und es steht eben, also es ist wieder so klassisch über Briefkastenfirmen gelaufen und lalala. Und jetzt ist es verkauft worden als Firma, das heißt als die Firma, die das besitzt, die haben sie gleich gekauft, dann mussten sie nämlich sozusagen nicht irgendwelche Abgaben zahlen, haben damit aber auch die Verträge geerbt, dass sie da was machen müssen. Und das geht jetzt langsam seinen Gang, soweit ich weiß. Mhm. Und als drittes Ding ist es auch, was auch noch eine lustige Ruinierung da drin ist, ist, dass es einfach es hat so ein Verwaltungsrecht aus den 70ern. Also die Hausnummern müssen als Konsensänderung entscheiden. Das heißt, man kann nicht, also das ist wahnsinnig schwierig, da irgendwie richtig was zu verändern. Und das finde ich tatsächlich sehr lustig. Ich habe so eine Führung mitgemacht, da gibt es so einen Verein, wo eben das Ruine-Haku auch einen Raum gemietet hat, das ist die Zukunftswerkstatt. Die ein Verein sind und einen Raum haben da drin und die arbeiten so an verschiedenen Sachen. Da gibt es eine Architektur-AG und da habe ich eine Führung mitgemacht bei jemandem und der hat eben so improvisiert diese Ideen, die total ruiniert seien, abgelässert, die sie aber nicht so funktionieren. Das fand ich so ganz lustig auch. Aber da habe ich tatsächlich, da war der Raum nur so drin. Also haben wir eher nur als Hintergrund für alles benutzt.
Als Hintergrund heißt als Treffpunkt, oder?
Als Hintergrund für Also als wirklich als so materiellen Hintergrund und als Hintergrund von dieser Ruinierungs-Ruine-Idee, dass die Gegenwart, die gegenwärtige Zivilisation als Form und Modus, die Welt zu denken und darin zu handeln, ruiniert ist. Mhm. Das, was man darin und da raus macht. Und jetzt ist sozusagen ich, also es ist immer so, ich sage immer ich, aber ich begreife mich eher so als den Assistenten dieses Ruine-Hauptquartiers oder dieses Ruine-Zusammenhangs, der so versucht, so ein paar Sachen zusammenzuhalten und auf eine irgendwo hinzu erspüren und zu verstehen, wie das, was so kommt und was so zusammenpassen könnte. Was das ganze Ding so will, eigentlich. Und da sind, deswegen sage ich einfach, sind wir, das klingt auch besser, sind wir jetzt gelandet nach einer Suche so ein bisschen hin und her, was so ein bisschen nervig war zwischendurch. Weil ich eigentlich wollten wir eine Wohnung mieten im Innenzentrum, im Turm. Das hat aber nicht geklappt, wahrscheinlich, weil die Verwaltung gecheckt hat, was wir machen wollen. Und jetzt ist es ohne Apparatur in einem Nachbarschaftsladen um die Ecke gelandet. Und das manifestiert sich eigentlich nur in einer Art Bücher oder komischem Regal, was da so drin installiert ist. Und sonst wird es auch noch von ganz anderen Leuten genutzt, wenn es wieder genutzt werden kann, weil das ist irgendwie 40 Quadratmeter nur groß und es ist ein bisschen die Frage, wie das so funktioniert. Aber das ist ziemlich gut. Das ist auch so einfach so ein Schaufensterladen, aber auch mit Küche und mit den ganz lustigen Sachen.
Ja. Und das Vierte mit einzubeziehen, ist jetzt ein Interesse auch von dir bei dieser Videoproduktion eigentlich, oder die Leute ins Gespräch zu bekommen. Ist dieser Laden oder dieses Ladengeschäft eigentlich so eine Art politischen Anspruch, oder geht es darum, so eine Art, ja, was ist der Gedanke dahinter, das in so einen Nachbarschaftsladen zu packen?
Der Gedanke ist, dass es nochmal eine andere Offenheit generiert und dass es eine andere andere Leute und andere Sachen irgendwie vermischt und auch einen anderen Zugang. Also so eigentlich die Idee mit dem Apartment war wirklich sehr so, man übelt sich noch mehr ein und es wird noch krasser in so eine Richtung und noch intensiver irgendwie. Und dieses Nachbarschaftsding ist irgendwie, das lustigerweise das totale Gegenteil, aber eine auch Einigen kann man ja trotzdem machen. Das eröffnet eben einfach nochmal Zufälle und irgendwelche Sachen, die auch nicht so klar ist, was da passiert. Was ja eh so ein bisschen dieses Werden oder dieses sich Organisieren von dem Ruinenhauptquartier ist, das ist nicht so ganz klar. Also, wie sie auch schon meinte, es kommt eigentlich von vor 10 Jahren oder so, wo irgendwie dann ich irgendwo hingekommen bin und Leute sich, dann haben sich Sachen gebildet und Ideen und daraus wächst das alles zusammen. Und dieses Label der Ruine hat es ermöglicht, das eben diese ganzen Sachen irgendwie zusammen zu, oder viel davon zusammenzubringen und das weiter zu machen.
Ich weiß nicht, wie ist die Stimmung bei euch? Also,
ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann nicht mehr so richtig, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist.